ja, als ich dann wirklich gelesen habe, dass du gesagt hast, okay, aber der Prosatext, der ist Anteil, der ist so stark und das kannst du noch viel mehr ausbauen und so. Erst da ist mir dann das so wirklich aufgegangen, okay, ich kann schreiben.
In dieser Folge wird das Thema Grooming definiert und erwähnt. Außerdem sprechen wir über das Schreiben über Depressionen. Dieser Hinweis dient dazu, dass ihr vorher entscheiden könnt, ob ihr euch in diesem Augenblick mental für diese Themen bereit fühlt. Hi und willkommen beim Lektorats-Podcast. Hier spricht Xenia Wucherer von Equal Rights Lektorat. Und heute habe ich zum ersten Mal jemanden zu Gast da. Und zwar Tirza Gammerdinger, meine Kundin. Hallo Tirza.
Hallo.
Tirza ist tatsächlich eine frisch gebackene Autorin gerade im Self-Publishing.
Ja. Sehr frisch gebacken.
obwohl wir aber schon seit 2021 zusammenarbeiten. Das war eine lange Self-Publishing-Reise, aber jetzt ist es draußen und wird gefeiert. Tirza, was machst du sonst noch so neben dem Schreiben?
Tatsächlich nicht so viel. Also ich bin zwar gelernte Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek. Ist ein langer Titel. ist quasi Bibliothekarin auf dem Ausbildungsweg. Ich habe auch eine Zeit lang in diesem Beruf gearbeitet, bin aber seit 2020 tatsächlich in der vollen Erwerbsminderungsrente, da ich psychisch und körperlich nicht dazu in der Lage bin, derzeit zu arbeiten. Mhm. Und in der Freizeit versuche ich mich immer wieder daran zu streamen auf der Plattform Twitch. Für die, die das nicht kennen, das ist quasi, dass man sich selber aufnimmt dabei, wie man ein Spiel zum Beispiel spielt und das kommentiert. Und man kann dann live mit den Usern, die einem zuschauen, sich unterhalten. Und ansonsten, versuche ich mich immer wieder künstlerisch zu betätigen. Ja, das war's so.
Sehr cool. Was machst du bei Twitch? Also sind das bei dir Spiele, die du spielst oder diese Schreibflow-Sachen?
Coworking.
Coworking, ja, genau. Ist genau. Es Coworking oder?
Es ist beides tatsächlich. Mhm. Also Coworking ist quasi, dass dir andere beim Arbeiten an irgendeinem Projekt über die Schulter schauen und dann selber in der Zeit auch was arbeiten. Viele kennen das ja, dass man zu Hause sitzt und sich denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Aufsatz schreiben oder eine Hausaufgabe oder so. Und man findet aber die Motivation nicht dazu, weil man ist komplett alleine und dann ist da das Handy und da ist Internet und man kann ja mal da auf TikTok oder so schauen und man lässt sich schnell ablenken. Und Coworking ist quasi, man verpflichtet sich dazu, okay, jetzt die nächsten 25 Minuten arbeite ich komplett durch. Und danach tausche ich mich, während ich dann die Musik gehört habe und gearbeitet habe, mit dem Streamer zum Beispiel aus, darüber, was ich gemacht habe, wie viel ich geschafft habe. Aber ich spiele auch Spiele, zum Beispiel Cozy, Farming Games und sowas.
Ah, das ist mir sehr sympathisch. Das sind auch ungefähr die einzigen Spiele, die ich wirklich gerne spiele. Ich habe immer ein Problem mit Adrenalin, deswegen kann ich keine Spiele spielen, die zu aufregend sind. Ich würde jetzt einfach mal noch einmal kurz deine Bio vorlesen, die du bei Amazon stehen hast. Da sind jetzt, da hattest du jetzt schon ein paar Sachen genannt, die sich auch geändert haben. Ich lese es trotzdem einmal vor, damit alle noch einmal einen Eindruck von dir haben. Tirza Gammerdinger, Jahrgang 93, ist gelernte Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek und wurde in Leverkusen geboren. Sie lebt gemeinsam mit ihrem Mann und ihren drei Maine Coon-Katzen. Um auf die Thematik Grooming aufmerksam zu machen und Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht allein sind, schrieb sie ihr Debüt The Grooming Game. Du hast drei Maine Coon-Katzen.
Ja.
Das ist so schön. Ja, ich bin ja riesiger Katzenfan und habe auch zwei Katzen. Wie sind deine Katzen so drauf?
Sehr unterschiedlich. Momo ist die gemütliche Chefin, würde ich jetzt sagen, von den dreien. bald einfach durch ihre Ruhe sehr viel Autorität aus. Ronja, ihre leibliche Schwester, ist kann Wildfang sein, ist aber auch sehr verschmust, besonders fixiert auf meinen Mann. Also die liebt ihn abgöttisch. Momo darum wiederum liebt sie abgöttisch mich. Das hält sich zum Glück die Balance.
Faire Aufteilung.
Ja, dann haben wir noch Vicky, die ist die Halbschwester tatsächlich von den beiden und die ist ein kompletter Wildfang. Die war das einzige Weibchen in ihrem Wurf und die hat 6 Brüder und ist dementsprechend ein wenig ruppiger und ja, spielt gerne mal Tarzan und springt gerne von A nach B in einer Geschwindigkeit, dass man gar nicht hinterherkommt. Aber ja, sind alle sehr liebenswürdig und ich bin froh, die zu haben.
Das glaube ich. Ja, das geht mir auch so, meinen Katzen. Kommen wir zu deinem Buch. The Grooming Game handelt von der Abiturientin Anne, die mit einigen Herausforderungen in ihrem Leben zu kämpfen hat. Ihre geliebte Großmutter ist verstorben, in der Schule wird sie gemobbt und ihre Eltern setzen sie unter Druck, Noten heimzubringen, die sie nicht einmal mehr erreichen kann, wenn sie nichts anderes tun würde als lernen. Eine tiefe Traurigkeit plagt sie, die sie schon ihr Leben lang begleitet hat und neuerdings kommt noch die Schlaflosigkeit dazu. Anne lenkt sich mit einem Online-Spiel ab, wo die Minderjährige den über 10 Jahre älteren Andreas kennenlernt und sich immer mehr von der realen Welt abkapselt. Anfangs wirkt das noch wie eine harmlose Schwärmerei, entwickelt sich aber zu bitterem Ernst, als er sie zu Dingen manipuliert, die sie abstoßen. Anne ist sich aber sicher, sie kann nicht mehr ohne ihn. Denn in ihren Augen ist er der einzige Mensch in ihrem Leben, der ansatzweise Interesse an ihr hat. Möchtest du noch etwas hinzufügen?
Nee, du hast das super zusammengefasst. Besser könnte ich das gar nicht selber zusammenfassen. Das Einzige, was mir noch wichtig ist, ist an alle, die zuhören, wenn ihr euch das Buch gerne durchlesen wollt, dann beachtet bitte Content Notes und Triggerwarnungen. Die sind tatsächlich in den Leseproben alle verfügbar, weil es halt, wie man es schon vielleicht gehört hat, auch schwierigere Themen anspricht. Und die sind halt nicht immer für jeden was.
Was ich auch schön finde, du hattest die Content Notes auch gleich am Anfang. Ich sehe hier gerade auf Seite 9. Das heißt, im Grunde kann man sich das auch in der Leseprobe angucken und dann direkt entscheiden.
Ja, es ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich selber halt mit Traumata zu kämpfen habe. Und manchmal ist man in der Verfassung, irgendein Buch zu lesen, was auch schwierigere Themen anschneidet. Und manchmal eben nicht. Und dann ist es halt schön, wenn man vorher weiß, okay, das Buch wird diese Themen anschneiden. Und man kann sich entweder darauf gefasst machen und man kann Pausen einplanen. Oder man kann halt eben sagen, okay, das Buch ist jetzt gerade nichts für mich.
Finde ich wirklich sehr schön, dass du da so genau darauf geachtet hast. Im Titel deines Buchs ist ein Begriff, den wahrscheinlich gar nicht so viele Leute kennen. Könntest du uns einmal erklären, was Grooming bedeutet?
Ja, Grooming ist, also ich persönlich kenne den Begriff auch erst seit ein paar Jahren, beziehungsweise weiß, dass es dafür einen Begriff gibt. Grooming ist quasi, dass eine Täterperson, kann männlich, kann weiblich sein, man weiß von vielen männlichen Tätern tatsächlich, die erwachsen ist und die sich in der Absicht einem Kind nähert, das minderjährig ist, um es zu missbrauchen, auf sexuelle Art und Weise. Dabei kann es zu echtem Kontakt kommen. Das kann aber auch komplett übers Internet passieren. Das nennt sich dann Cyber-Grooming. Und die Person erschleicht sich so nach und nach das Vertrauen von dem Kind. Isoliert häufig das von der eigentlichen Umwelt. Zum Beispiel redet es dann dem Kind ein, du, deine Eltern, die wollen dir nur Böses, wenn sie dir die und die Sachen verbieten. Oder deine Freunde, meinst du wirklich, das sind deine Freunde? Und nach ist diese Täterperson der Mittelpunkt des Lebens für das Kind. Und der Täter oder die Täterin hat dann umso mehr Spielraum, um die eigenen Wünsche zu verwirklichen.
Ja, eine heftige Thematik und die auch gar nicht so selten vorkommt.
Ja, leider.
Du machst mit deinem Buch ja darauf aufmerksam. Ja, das ist schon fast untertrieben, das zu sagen, weil das Buch dreht sich darum, du zeigst diese Manipulationstechnik auf, wozu ja noch ganz viel gehört. Also es ist Isolation, es ist Manipulation, Gaslighting, es passieren einfach so viele schreckliche Sachen gleichzeitig bei einem Menschen, ja, der in einem schwächeren Zustand ist als sonst oder eben halt ein Kind ist. und deswegen nicht weiß, wie es sich wehren soll oder ob es überhaupt sich bei so etwas wehren soll. Wie würdest du das Genre deines Buchs bezeichnen?
Oh, das ist eine gute Frage. ich weiß noch, als ich mich bei verschiedenen Verlagen beworben habe, dass ich dann an dem Exposé saß und mich gefragt habe, ja toll, was habe ich denn überhaupt für ein Genre da fabriziert? Keine Ahnung. Und dann habe ich mich erstmal selber eingelesen. Die meisten kennen sofort New Adult Bücher oder Young Adult Bücher oder Krimi, Thriller und so. Ist alles bekannt, aber zum einen ist mein Buch tatsächlich ein Coming-of-Age-Buch, also dass eine heranwachsende jugendliche Person sich den Herausforderungen des Erwachsenwerdens stellen muss und dass es auch darum geht. Aber zum anderen auch, wie ich dank dir dann gelernt habe, ist es eine Autofiktion tatsächlich. Es ist eine Mischung aus wahren Anteilen, die ja so passiert sind, die mir selber widerfahren sind, aber auch viele fiktionale Erzählungen, die das Ganze umschließen.
Ja, mir selbst war ja der Begriff gar nicht so lange bekannt, weil ganz am Anfang, weiß ich nämlich noch, da hatte ich nämlich jetzt nochmal in unsere Inhaltslektorate geguckt, habe ich dir ja noch geschrieben, warte mal, es ist entweder eine Memoir oder Fiktion, es gebe nichts dazwischen, was... Ja, genau, es gäbe nichts dazwischen. Was so nicht stimmt, weil dann bin ich erst später auf den Begriff autobiografische Fiktion gestoßen. Das ist ja jetzt auch gerade so in den letzten 2 Jahren, zumindest im internationalen Raum und jetzt, glaube ich, so jetzt innerhalb diesen Jahres so richtig bekannt erst in Deutschland geworden und ist gerade richtig beliebt, das Genre. Und verstehe ich, also das ist nicht nur für Lesende spannend, sondern ich finde das gerade für AutorInnen spannend, die eben eine Menge erlebt haben, aber nicht genau wissen, wie sie darüber schreiben sollen, weil ja oft solche Faktoren dazukommen wie, was sagen meine Eltern dazu? Das ist immer das Erste, was ich denke, wenn ich irgendetwas Eigenes schreibe. Ich meine, letztendlich ist es eine autobiografische Funktion weiterhin. Habe ich gerade Funktion gesagt? Es ist weiterhin eine autobiografische ja. Fiktion. das heißt, das, was im Buch steht, also auch noch einmal für alle potenziellen LeserInnen, heißt nicht, dass alles so vorkam in Tirzas Leben.
Genau.
In dem Sinne ist es schon so, dass es einen klaren Unterschied zwischen Memoir oder Fiktion gibt. Wir haben nur jetzt zum Glück endlich einen Begriff, der zeigt, es gibt auch wahre Anteile in diesem Buch, und zwar autobiografische Fiktion. Gab es noch weitere Stellen, an denen du gehadert hast, warum du dich dafür entschieden hast, eine autobiografische Fiktion zu schreiben, anstatt eine Memoir oder eine Biografie?
Zum einen Selbstschutz. Mhm. Und zum anderen aber auch Schutz vor anderen Menschen, die damals oder auch heute noch eine Rolle in meinem Leben spielen. Einfach damit die geschützt sind, damit die sich nicht irgendwelche Vorwürfe machen müssen, dass sie mir nicht geholfen haben oder sowas. Und ja, aber auch halt wirklich, um mich selber vor dem zu schützen, was mir andere vielleicht deswegen vorwerfen könnten.
Mhm. Das verstehe ich sehr gut. Ich glaube, das ist halt auch wirklich das, was ich so sehr an dieser autobiografischen Fiktion so schätze. Dass es dir die Möglichkeit gibt, deine Geschichte zu erzählen, aber ohne, dass du alles erzählen musst, andere reinziehen musst oder dich selbst eventuell in Gefahr bringst. Also im Grunde ist autobiografische Fiktion... Ach, meine Güte, ich kann diesen Begriff nicht aussprechen. Ich verwende jetzt einfach mal die Abkürzung Autofiktion. So, das kriege ich bestimmt besser hin. Also ich denke, es gibt natürlich auch genügende LeserInnen, deswegen ist es ja auch so beliebt gerade. Aber ich finde, also mir wird warm ums Herz, seit ich weiß, dass es diesen Begriff gibt, der Menschen einfach die Möglichkeit gibt, über ihre Erfahrungen zu sprechen, ohne dass man gleich alles auspacken muss. Wir hatten ja eine Besonderheit in unserer Zusammenarbeit, Wir haben 2 Inhaltslektorate gemacht. Also noch einmal für alle, die nicht so genau wissen, wie ein Lektorat abläuft. Also zumindest bei mir ist es so, dass es zu Anfang ein Inhaltslektorat gibt. Dann geht es in die Überarbeitungsphase mit dem der Autorin. Und danach gibt es die Stillektoratsrunde. Und ja, jeder kann dann selbst entscheiden, ob es dann danach noch ein Korrektorat gibt oder nicht. Aber das wird dann nicht von mir gemacht, sondern von jemand anderen. Und ja, bei uns war es aber so, dass wir dann 2 Inhaltslektorate gemacht haben. Wie war es für dich, als du meine erste Mail zu dem Thema bekommen hast?
Ich weiß noch genau, dass ich komplett am ganzen Leib gezittert habe und erstmal komplett verwirrt war. Und gemeinsam dann mit meinem Mann tatsächlich mir die E-Mail mehrfach durchgelesen habe. Es war halt quasi so, dass meine Rohfassung von Manuskript wirklich mehr als roh war. Es war wirklich ein sehr ungeschliffener Diamant. Aber das Schöne war, dass du gesehen hast, dass da sehr wohl Potenzial drin steckt. Und gesagt hast, okay, aber dann müssen wir halt wirklich 2 Runden machen Inhaltslektorat, damit wir das überhaupt alles so schleifen können, den Text, wie wir es dann am Ende haben wollen. Und ich weiß noch, dass du mir geschrieben hast, erschrick bitte nicht. Ich habe hier die und die Anmerkungen und wenn du das und das änderst, dann können wir auch weiter zusammenarbeiten. Aber das Schöne war, dass du mir halt wirklich erklärt hast, wieso, weshalb, warum. Und ich dann das auch nachvollziehen konnte und dann plötzlich mir quasi ist wie sagt man so schön, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, so, Mensch, Xenia hat ja komplett recht. Wieso bist du da nicht vorher drauf gekommen?
Ja, ich saß auch sehr lange vor dieser E-Mail. Also ich habe sie sehr lange konzipiert, genauso wie die Worte, die Einführung in dem Report, den ich dir da geschickt hatte. Weil mir war so wichtig, dir richtig mitzuteilen, dass ich deine Prosa wirklich liebe. Weil im Grunde war das Problem ja nicht, dass die Geschichte nicht ausgefeilt war. Sie war ja im Grunde fertig. Das Einzige war, dass in dieser ersten Version noch diese Chats sehr viel präsenter waren und noch sehr viel weniger Prosa da war. Und ich weiß noch, damals im Probelektorat hattest du mir nämlich ganz am Anfang noch einen Teil geschickt, da war ja noch das Gedicht.
Genau, der Prolog.
Genau, ja. Der Prolog. Da habe ich sofort Gänsehaut bekommen. Und dann im ersten Kapitel war auch sehr viel mehr Prosa. Und da habe ich mich direkt in deinen Stil und deine Schreibart, wirklich in deine Stimme verliebt. Also es hat mich sofort reingesogen. Und dann im Verlauf des Buches waren es hauptsächlich Chats. Und da fand ich es einfach nur zu schade um deine Stimme, die darin gar nicht mehr so richtig vorkam. Weil deine Stimme ist so stark, es ist auch jetzt so, dass jedes Mal, wenn ich das Buch aufklappe, egal an welcher Stelle ich bin, ich werde sofort reingesogen. Also ich bin sehr froh, dass du das Angebot damals angenommen hast und wir weiter daran zusammenarbeiten konnten.
Ich bin auch super froh, dass du mir das Angebot gemacht hast und nicht gesagt hast, nee, komm, das wird so nix. Ich habe halt, ich komme halt aus einer Zeit, wo ich sehr viel auch in Chatrooms und so weiter verbracht habe. Und deswegen waren Chatverläufe für mich was total Alltägliches. Mhm. Und ich habe halt nicht meiner eigenen, wie du es auch sagst, ne, meiner eigenen Stimme, ich habe mir selber nicht zugetraut quasi, Prosa-Texte wirklich zu verfassen. Mhm. Ich habe da einfach aus Mangel auch an Selbstwertgefühl hatte ich halt einfach kein Vertrauen darin, dass ich das überhaupt kann. Chatten und so, ja, kein Problem. Kann ich alles dir runterbeten quasi, ne? Aber wirklich einen Prosa-Text zu verfassen, das war so ungewohnt für mich. Und ja, als ich dann wirklich gelesen habe, dass du gesagt hast, okay, aber der Prosatext, der ist Anteil, der ist so stark und das kannst du noch viel mehr ausbauen und so. Erst da ist mir dann das so wirklich aufgegangen, okay, ich kann schreiben.
Ah, das finde ich so schön.
Das habe ich mir vorher selber gar nicht so zugetraut.
Das ist so schön zu hören, dass dir das selber klar geworden ist, weil für mich war es auch vom Anfang an klar, als ich dann Probelektorat in den Händen hatte, in den digitalen Händen hatte quasi. Ich bin weiterhin absolut begeistert von deiner Prosa. Hast du eigentlich vor, weiterzuschreiben?
Ja.
Sehr gut.
Tatsächlich ja. Ich habe, wie heißt das so schön, ein Plot Bunny, also so eine kleine Idee. Mhm. Aber derzeit fehlt mir noch so der Funke, der das plötzlich dann auch so richtig zum Laufen bringt. Mhm. Also im Moment sind es so Zahnräder, die lose umher wabern, aber die noch nicht ineinander greifen und ja. Aber da lasse ich mir noch Zeit.
Wird es dann eine Fiktion oder auch nochmal etwas in Richtung autobiografisch?
Tatsächlich eine Fiktion.
Ah ja, dann ist es sicher noch einmal ganz anders, damit umzugehen.
Ja, Autofiktion kann ich jetzt. Reine Fiktion ist noch ein unbeschriebenes Blatt bei mir und da muss ich mich noch mehr mit befassen.
Ja, ach, meine Katze schabt an der Tür. Also falls komische Geräusche im Hintergrund sind. Sie schabt nicht nur an der Tür. Okay, sie springt gegen die Tür. ja, ich glaube, es ist schlechter, wenn ich die Tür aufmache, weil dann tappt sie die ganze Zeit über meine Tastatur und reibt sich am Mikrofon. Daher muss sie das jetzt aushalten.
Ja, sie hat ja aber auch was zu sagen. Das musst du bedenken.
Ja, ich weiß, es ist nicht gerecht. Aber heute bist du es, die spricht.
Okay.
Das muss sie sehr akzeptieren. Okay, wir waren ja gerade noch bei dem Thema Chats. Wie war es für dich, mit den Chats nach unserem Inhaltslektorat zu arbeiten, also diese zu kürzen? Was hat sich an den Chats durch das Inhaltslektorat alles verändert?
Oh, einiges. Ich weiß noch, dass das Mantra von dir, so wenig Chats wie möglich, so viele wie nötig. Und das am Anfang hatte ich noch echt Probleme, die Chats rauszukürzen. Da haben mir gedacht, ja, aber nee, das und das geht verloren. Und wie kannst du das denn anders darstellen und mehr in einem Fließtext oder auch anders formulieren? Oder was ist überhaupt wichtig? Aber nach und nach ging es dann, ja, ach, das Unterkapitel, zack, weg damit, brauchen wir nicht. Den Chatverlauf brauchen wir nicht, der kann weg. Es ging immer einfacher. Es war intensiv, aber ich habe auch direkt die Erfolge gesehen, dass es sich zum einen flüssiger gelesen hat, dass Sachen viel klarer wurden, dass mehr herauskam, was will ich überhaupt mit diesem Chatverlauf sagen. Also jetzt gibt's ja auch noch Chatverläufe tatsächlich und Chatanteile im Buch. Aber es wird klarer, okay, das und das ist der Sinn und Zweck dessen. Deswegen ist das da und fertig. Aber es war auch solche Sachen wie, ich hatte noch super viele verschiedene Smileys im Text. Ich hatte diese ich kann es nicht aussprechen.
Ja,
Asteriske.
Ja.
Genau. Drin, also für die, die das nicht kennen, das ist ja Netzjargon quasi. Man umfasst ein Wort oder ein paar Wörter mit zwei Sternchen. Und in der Regel ist das irgendeine Tätigkeit, zum Beispiel, dass man jemanden anderen umarmt oder dass man lacht oder grinst und so. Und dadurch kennzeichnet man eine Tätigkeit. Und erst durch dich habe ich verstanden, dass das für jemanden, der das nicht gewohnt ist, das zu lesen, zu sehen, super anstrengend sein kann und dass man das auch komplett anders darstellen kann. Und ja, das war viel Arbeit, aber es war definitiv lohnenswert.
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass die Chats geblieben sind, weil ohne den Chats würde ja ein großer Teil der Geschichte auch fehlen, weil das Ganze ja auch über die Chats bei Anne stattgefunden hat.
Ja.
Und deswegen finde ich sie auch weiterhin wichtig. Was du halt gemacht hast, ist sie zu schärfen und auf die wichtigsten Punkte zu kürzen, dass die Message und die, ja, das Geschehen wirklich deutlich gemacht wird, worum es jetzt in diesem Moment geht. Also es ist so ähnlich wie mit Dialogen. Da heißt es ja auch immer so, wenig Dialog wie möglich, so viel wie nötig. Also es ist im Grunde genau dieselbe Regel wie bei Chats. Ich denke, das ist einfach bei autobiografischen Texten einfach noch einmal schwieriger, weil unser Leben ist ja kein einzelner roter Faden.
Ja.
Es passieren einfach so viele Sachen gleichzeitig. Und für uns ist es so, dass diese Sachen alle einen Einfluss haben auf diesen roten Faden, der jetzt vielleicht bei uns irgendwie im Mittelpunkt steht. Aber in einer Geschichte, in einem Buch, ist es vielleicht gar nicht relevant und lenkt eher ab. Da waren einige Chats dabei, die du komplett gestrichen hast. Und ich finde es total toll, dass du gesagt hast, dass es immer einfacher wurde, die zu streichen. Dass du dich da quasi so ein bisschen in Rage gestrichen hast. Und wir hatten auch im ersten Inhaltslektorat, da hatte ich dir ja auch noch empfohlen, diese, also sowas wie Sternchen, Kuss, Sternchen oder Sternchen, Hack, Sternchen, auf Englisch umarm, wegzulassen. Und zuerst hatte ich dir ja noch empfohlen, das vielleicht durch Handlungen der Charaktere, Figuren, die man im Spiel spielt, zu zeigen, dass die sich dann irgendwie umarmen oder so. Aber später dann im zweiten Inhaltslektorat, wo du das umgesetzt hast, hatte ich ja auch wieder gemerkt, es ist eigentlich gar nicht nötig, weil dein Text schon stark genug ist und die Chats inzwischen das alles bereits aussagen, dass viele dieser Aktionen gar nicht mehr nötig waren.
Ja, ich habe mich aber auch tatsächlich in Rage gekürzt. Ich glaube, ich habe von dem insgesamt, glaube ich, Fünftel oder ein Viertel fast weggekürzt. Ach, am Ende. Das einfach raus damit, weg damit, auch immer nicht.
Resolut.
Ja.
Ja, sehr schön. Dass es dir dann auch so leicht fiel und dir jetzt nicht irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass du einen Großteil der Geschichte, der dir wichtig ist, rausstreichst.
Ich hatte am Anfang wirklich Angst davor, weil es halt, ne, wie gesagt, Anne lernt ja übers Internet andere Leute wie zum Beispiel Andreas kennen und spielt ein Spiel online. Und da ist natürlich ein Chatverlauf ganz natürlich. Und deswegen hatte ich wirklich Angst, okay, wenn ich das jetzt kürze oder den und den Chatverlauf rausstreiche, kann ich dann die Geschichte noch so erzählen? Kommt sie noch authentisch rüber? Aber am Ende war alles super.
Im Grunde ist es immer diese Kunst, Dialoge oder in dem Fall Chats. Dialoge gab es natürlich auch. Aber wir haben ja hauptsächlich wirklich an den Chats gekürzt und geguckt, wo da irgendwie noch was ging. Die Kunst ist es im Grunde, einen Dialog auf eine Art Illusion herunterzukürzen, dass der Dialog, so wie er gesprochen ist, authentisch ist. Es ist im Grunde eine Illusion, weil ein Dialog immer in gekürzter Form im Buch steht, weil wenn wir wirklich transkribieren würden, wie wir sprechen würden, dann wird kein Mensch mehr verstehen, was wir da labern oder sich denken, komm zum Punkt, Mädchen, Junge, Mann, Frau oder Menschen. Aber das ist halt gar nicht so einfach, diesen Punkt dieser Authentizität zu treffen, ohne zu viel drumherum zu labern. Und das gilt sowohl für Dialoge wie als auch für Chats. Fallen dir denn persönlich Beispiele ein, die du gestrichen hast, weil sie zu sehr vom roten Faden abgelenkt haben?
Ja, tatsächlich. Es gab in der ersten Fassung noch mindestens 10 andere Nebencharaktere, die irgendwann im Buch auftauchten und dann wieder weg waren. Mhm. Und deren Sinn und Zweck wirklich nur war, ein, zwei Sätze zu sagen.
Ja.
Und das war dann genauso wie bei den Chatverläufen so, okay, welchen Sinn und Zweck hast du? Und kann nicht irgendein anderer Nebencharakter, der schon besteht, diesen Sinn und Zweck auch erfüllen? Mhm. Und es gab zum Beispiel, also Anne hat 2 Hauptfreundinnen in der jetzigen Fassung, nämlich Kathi und Paula. Mhm. Und es gab zum Beispiel noch eine dritte Freundin damals, ich glaube, die hieß Mona. Und das war, die war einfach nur Beiwerk. Es hat nicht geholfen, den roten Faden der Geschichte zu erzählen. Es hat nichts für die Geschichte wirklich getan. Und es war auch da wieder schwierig, so, okay, kann ich jetzt die Person streichen oder nicht? Mhm. Weil ein Autor, eine Autorin, die denkt sich ja irgendwas dabei, wenn sie einen Nebencharakter einführt und erklärt, wer das ist und so. Und man erschafft die ja nicht einfach so, weil man gerade lustig ist. Aber dann zu sehen, okay, wenn ich jetzt noch diese 10 weiteren Nebencharaktere da reinbringe, ja, dann weiß am Ende keiner mehr, wer gemeint ist und wann der überhaupt vorkam. Und wenn ich den erst nach 200 Seiten wieder erwähne, dann ja, das weiß sogar ich nicht mal mehr, wie der eigentlich heißt und muss das nachschauen. Und ja, das war auch wieder mal etwas, was einfach überflüssig war und was man halt auch anders lösen konnte.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen schwierig war, diese Charaktere da einfach rauszunehmen. Also vor allem, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen einfacher war bei einigen der Leute, die in den Chats vorkamen, aber dann bei diesen drei Freundinnen, dann wirklich eine der drei Freundinnen, die dann eigentlich existierten für dich, rauszunehmen, das kann ich mir vorstellen, dass das schwer war. Was du von vornherein immer schon genial gemeistert hast, war, dass die Lesenden ein ganz anderes Gefühl haben über die Geschichte als Anne. Also wenn wir jetzt Anne begleiten, dann ist ja das Krasse, dass wir alles aus der Ich-Perspektive lesen. Das heißt, wir sind ganz nah an ihren Gefühlen heran. Wir fühlen, was sie fühlt. Aber trotzdem schaffst du es, dass wir kritisch beurteilen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel anfängt, irgendwie mit Andreas ein bisschen näher ins Gespräch zu kommen und sich ganz harmlose Gedanken dazu macht, denken wir etwas wie, oh nein, tu's nicht, hör auf mit ihm zu sprechen, geh ganz schnell weg von ihm. Und das ist etwas, was ich sehr erstaunlich finde, dass du schaffst, dass man dieses Gefühl beim Lesen hat, obwohl wir in dem Kopf von Anne sind, die ja ganz anders denkt. Weißt du, wie du das gemacht hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es, glaube ich, relativ unbewusst geschafft. Also ich habe mich gar nicht so sehr darauf fokussiert. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass ich es irgendwie schaffe. Und zwar vor allen Dingen, indem ich mir immer überlegt habe, okay, Anne ist jetzt an dem und dem Punkt in der Geschichte. Was weiß sie? Was kann sie überhaupt wissen? Was kann sie überhaupt erahnen? Auch in Bezug auf Andreas oder andere Personen. Was ist ihr bisher widerfahren? Und dann auch immer vor allen Dingen habe ich versucht, außer Acht zu lassen beim Schreiben, was wird jetzt noch passieren, was muss jetzt noch passieren? Sondern wirklich einfach in dem Moment zu sein, mich in Anne hineingefühlt und versucht, ihre Gefühlswelt halt auch durch die Ich-Perspektive darzustellen und einfach die Taten um sie herum und ihre Umwelt für sich sprechen zu lassen. Indem man halt dann wirklich so selber denkt, eine Rezensentin hatte auch gesagt, ne, am liebsten würde man Anne manchmal schütteln und sagen, hier, wach doch jetzt mal auf. Das kann so nicht sein. Das kann nicht so weitergehen. Aber die Taten anderer für sich sprechen zu lassen und wirklich nur bei Anne gedanklich zu bleiben.
Ich finde, das ist eine richtig, richtig krasse Fähigkeit. Und ich glaube, das ist so etwas, was man vielleicht als Leserin gar nicht so direkt mitbekommt, weil das automatisch passiert. Das ist ein unbewusster Prozess in unseren Köpfen, dass wir so fühlen. Und ich finde aber, das ist eine wirklich starke Fähigkeit, dass du als Autorin es schaffst, diesen Text zu schreiben und keine Hinweise gibst, wie später wird es aber besser oder keine Ahnung, dass irgendwie das wäre sowieso ein Perspektivbruch, weil sie das in dem Moment nicht weiß, aber dass du wirklich in ihren Gefühlen bleibst und nicht darauf hinweist oder irgendwelche Andeutungen machst, dass ihr Denken sich verändern wird und ihr die Zeit gibst, sich ganz langsam über das Buch hinweg zu verändern, zu entwickeln. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Dass du da die Geduld für hattest, weil das ist nicht selbstverständlich. Das kann nicht jeder oder jede Autorin. Ich kann mir vorstellen, dass das so gut funktioniert, weil du damit sehr viel Empathie dran gehst. Aber gleichzeitig denke ich mir, dass es besonders schwer sein muss, weil es eine autobiografische Fiktion ist. In fiktionalen Büchern ist es ja so, dass man sagen kann, okay, gut, das ist eine fiktionale Protagonistin, aber wenn sie halt Anteile von dir quasi drin hat, dann kann ich mir vorstellen, es ist besonders schwer. Hattest du irgendwann das Gefühl, irgendwie ungeduldig mit Anne zu werden?
Nicht unbedingt ungeduldig mit Anne, aber es gab definitiv Momente, da habe ich dir aber das auch geschrieben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird's mir gerade zu viel. Weil ich halt so sehr mich in Anne hineinversetzt habe und mir gedacht habe, nee, okay, ich brauche eine Pause. Und dann habe ich auch teils wirklich eine Pause, eine Woche lang eine Pause machen müssen vom Lektorat, vom Manuskript, obwohl ich halt trotzdem weiter drüber nachgedacht habe, ne, das ist klar, aber ich habe halt aktiv mich wirklich dazu zwingen müssen, eine Pause zu machen, weil es war anstrengend, eben weil sie halt auch Anteile von mir selber hat und mir tatsächlich durchschreiben der Story auch manche Sachen bezüglich meiner eigenen Vergangenheit erst bewusst geworden sind. Und ich da so einige Aha-Momente hatte und ja, das war dann halt manchmal sehr auffühlend, aber ich habe mir halt dann immer wieder vor Augen geführt, okay, warum machst du das, warum schreibst du das, was ist dein Ziel, und mir das halt immer wieder vor Augen geführt.
Das hast du sehr erfolgreich gemacht, weil das Buch ist ja draußen und ich bin so froh, dass du es rausgebracht hast. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, auf jeden Fall, weil es sind ja auch viele Sachen während des Schreibprozesses passiert. Du hattest ja einige Baustellen bei dir. Es war nicht so einfach.
Ja, das während des Probelektorats war ich vom Hochwasser betroffen, 2021. Dann 2022 hatte ich Familienangehörige, denen es schlecht ging. Ich hatte selber Corona. Ich war insgesamt 3-mal in einer Klinik oder einem Krankenhaus für eine Zeit. Mir ging es gesundheitlich immer schlechter. Als Beispiel nur kurz, dass ich tatsächlich ein überdimensionales Schlafbedürfnis entwickelt hatte. Ich habe 12 Stunden nachts geschlafen, nochmal 2 bis 3 Stunden tagsüber und war trotzdem nie wach.
Krass.
Was sich natürlich dann auch darauf ausgewirkt hat, ne, dass ich manchmal viel langsamer im Lektorat vorankam, als ich eigentlich wollte. Aber ich hatte halt einfach keine Kraft. Und ja, also es war eine Talbergfahrt, das Auf und Ab die ganze Zeit.
Ja, das war's. Also ich weiß noch, dass ich da halt oft über deine E-Mails saß, die du mir geschrieben hast, wo dann wieder etwas passiert war und mir dachte, wow, wie können einer Person irgendwie in so kurzer Zeit so viele Dinge passieren? Was du ja trotzdem geschafft hast, ist, dass das Buch jetzt draußen ist. Nach all dieser Zeit, nach all den Dingen, nach dem Hochwasser, nach deiner Krankheit. Und das finde ich absolut beeindruckend, dass du dran geblieben bist.
Danke.
Ja, also das große Thema im Titel ist ja auch nicht das einzig wichtige Thema, das vorkommt, sondern auch mentale Erkrankungen. Wie war es für dich, über diese zu schreiben? Was war dir dabei sehr wichtig?
Also zum einen kommt ja drin vor, dass Anne sehr stark schwer depressiv ist. Wirklich bis dahin, dass sie auch nicht mehr auf dieser Erde weilen möchte. Und mir war halt persönlich wichtig, ein möglichst ja realistisches Bild von Depressionen zu zeigen, weil mich persönlich immer wieder auch in Filmen, egal in irgendwelchen Medien, immer gestört hat, als selber von Depressionen Betroffene, wenn das so dargestellt wurde wie, ja, Protagonist, Protagonistin muss einfach nur eine Happy Pill nehmen und dann wird das schon wieder. Oder da kommt der Ritter in strahlender Rüstung um die Ecke und sie verliebt sich und plötzlich ist alles gut und die Depression ist vergessen. So, und mich persönlich hat das immer gestört, weil es für mich nicht so war. Depressionen sind lange geblieben, immer wieder in meinem Leben. Sie sind manchmal so gewesen, dass man wirklich gefühlt in einer tiefen, schwarzen Grube saß, zwar nach oben geschaut hat, aber es trotzdem so dunkel war, dass man das Licht nicht gesehen hat. Und da wieder rauszukommen, egal ob mithilfe von anderen, von außen oder durch Medikation, Therapie, egal wie, oder auch selber sich da rauszuholen, ist halt ein anstrengender Prozess. Und ich wollte, dass halt andere Betroffene sich wirklich gesehen und gehört fühlen und merken, okay, es gibt da draußen noch andere, denen geht's genauso wie mir. Mhm. Die kämpfen jeden Tag und es ist immer wieder ein Vor und ein Zurück. Und es ist nicht einfach damit getan, jetzt irgendwie sich schöne Gedanken zu machen oder so, sondern es ist wirklich ein Prozess, der teils über Wochen, Monate, bei manchen Betroffenen auch über Jahre gehen kann. Und deswegen war es halt mir wichtig, halt da wirklich ein ja nicht zu geschönigtes Bild von mentalen Erkrankungen zu zeichnen, sondern wirklich Betroffenen ja eine Stimme zu verleihen und zu zeigen, hey, ich sehe euch, ich weiß, wie das ist, aber es kann auch wieder besser werden.
Das finde ich persönlich auch ganz, ganz stark an deinem Buch. Das war auch eine dieser Sachen, wo ich das Gefühl hatte, dass dadurch, dass du die Chats gekürzt hast und mehr Prosatext dem Buch gegeben hast, deiner Stimme mehr Stärke, mehr Lautstärke gegeben hast, dass gerade dieser Aspekt sehr viel präsenter wurde. Und das fand ich sehr, sehr stark. Dass im Grunde Grooming steht im Titel, aber Depression und deine Stimme und wie es Anna geht und wie sie mit ihren mentalen Erkrankungen umgeht und da durchgeht, das ist für mich ein ganz, ganz großer Aspekt dieser Geschichte. Wie siehst du das?
Es war für mich auch ein sehr großer Prozess des Umdenkens tatsächlich. Mhm. Ich weiß noch, dass du mir im ersten Inhaltslektorat geschrieben hattest, es geht um mehr als nur um Andreas. Es geht auch um Anne und ihre mentale Situation. Mhm. Und ich habe lange da gesessen und drüber nachgedacht und mir gedacht, ja, eigentlich hast du recht. Xenia hat recht. Wieso hast du das nicht vorher gesehen? Und es liegt halt wirklich daran, dass ich selber Erfahrungen mit Pädophilen gemacht habe und lange Zeit nicht gesehen habe, wie das Ganze drumherum war. Mhm. In welcher Situation war ich? In welcher mentalen Verfassung war ich? Wie ging es mir? Konnte ich mich überhaupt wehren? War das überhaupt alles so offensichtlich? Und ich habe mir lange Zeit selber sehr viel Schuld zugesprochen. Mhm. Ich habe mich selber dafür fertig gemacht, was mir widerfahren ist. Und deswegen fiel es mir auch am Anfang schwer zu sagen, okay, inwiefern kann Anne jetzt was dafür, für das, was ihr durch Andreas widerfährt? Und da dann wirklich den Fokus mehr drauf zu legen und zu sagen, okay, ihr geht's schlecht, weil sie gemobbt wird, auf auch teils sehr brutale Art und Weise. Sie hat mit Trauer zu kämpfen, sie hat mit Depressionen zu kämpfen. Und da wirklich den Fokus hin zu verschieben, es war definitiv ein Prozess. Es hat sehr viel Kraft gekostet, aber auch mich selber persönlich weitergebracht.
Das kann ich mir vorstellen. Anne kann ja auch weiterhin nichts dafür. Das ist mir einfach nochmal wichtig hervorzuheben. Anne konnte nie etwas dafür, was ihr passiert ist.
Ich bin da voll bei dir zu.
Okay.
Das ist definitiv so, dass Anne dafür nichts kann. Was natürlich nicht heißt, dass sie auch nicht schlechte Entscheidungen teils trifft im Buch. Mhm. Aber es ist immer bedingt durch ihre Umstände, durch das, was sie auch teils von ihrer Umwelt vorgelebt bekommen hat.
Ja.
Und das ist halt auch ein starker Faktor, den man da nicht unterschätzen darf.
Ja, einmal das und all diese Umstände, die auf sie einprasseln, also die Depressionen, der Verlust ihrer Großmutter, das Mobbing, das sind alles Dinge, die so viel Druck auf sie ausüben und dass sie sich einfach so allein gelassen gefühlt hat, dass es, finde ich, zu jeder Zeit absolut verständlich ist, selbst wenn sie diese schlechten Entscheidungen trifft. Also natürlich denke ich mir dann so, nein, tu's nicht und nein, auf gar keinen Fall. Aber gleichzeitig ja. Verstehe ich, warum Anne das tut. Ich war irgendwann richtig frech im Inhaltslektorat und habe dir sogar gesagt, dass Andreas langweilig ist und langweilig sein soll und dass das auch gut so ist, weil sich so viele Geschichten um den Täter drehen oder um die Tatperson und was in seinem Kopf so vorgeht. Aber deine Geschichte, die ist besonders, weil es um Anne geht. Und dadurch, dass du diesen Fokus halt auch nochmal verschoben hast, finde ich, ist jetzt auch viel stärker im Vordergrund, dass wir uns darüber Gedanken machen, warum tut Anne, was sie tut und nicht, warum tut der Täter das, was er tut. Weil das ist meiner Meinung nach auch gar nicht so interessant, weil er macht etwas Schreckliches, er ist ein schlechter Mensch in dem Moment und interessanter ist für mich wirklich, den Opfern in diesem Moment beizustehen und zu sehen, was alles in den Kopf dann vorgeht, was das alles mit einem macht, wie viele Seiten des Lebens das einfach beeinflusst. Und das, finde ich, hast du super stark gemacht. Ich würde dazu noch ein paar Zeilen aus einer Rezi vorlesen, die du mir einmal geschickt hattest, worüber du dich so gefreut hast. Und das kann ich sehr verstehen. Da geht es auch gerade um diesen Aspekt mentale Erkrankungen. Das ist eine Rezi bei Instagram, Candle and Book Lover. Und Candle and Book Lover hat geschrieben, das ist nur ein Ausschnitt, heftiges Mobbing und die Bullshit-Bingo-Karte, was sage ich Menschen mit Depressionen auf keinen Fall, hat sie nach wenigen Seiten voll, mehrfach. Ich wollte den Bekannten, aber auch ihrer Familie so häufig eine knallen, ihnen aufzeigen, was sie falsch machen. Ich wollte schreien, dauerhaft. Dass dies, was uns hier geschildert wird, genauso da draußen jungen Menschen passiert, bringt mich einfach nur zum Weinen. Dieses Buch hat mich zum Weinen gebracht. Leute, ehrlich, lest es. Schaut auf eure Mitmenschen, auf die Anzeichen, reicht eine helfende Hand. Und vor allem überlegt, was ihr sagt. Das Buch hat mich deutlich zum Nachdenken angeregt. Was kann ich tun? Wie kann ich meine Mitmenschen schützen oder unterstützen? Vor Grooming, vor Mobbing und bei Depressionen. Oder lest das Buch, schaut, was es mit Betroffenen macht und versucht es dann besser zu machen. Ich weiß es nicht. Mich lässt das Buch traurig und nachdenklich zurück. Lesenswert, sehr sogar. Große Empfehlung. Wie hast du dich gefühlt, als du diese Rezi gelesen hast?
So wie jetzt, ich muss wieder fast heulen.
Oh je.
Beim ersten Mal habe ich tatsächlich geheult. Das Besondere ist tatsächlich, dass diese Rezensentin erst das Buch abbrechen wollte, weil sie Angst gekriegt hat vor den schwierigen Thematiken, die das Buch halt einfach anschneidet. Und ich habe ihr dann halt auch gesagt, ne, du, ich weiß um diese schwere Thematiken, deswegen habe ich ja auch diese Content Notes direkt an den Anfang gepackt und auch immer offen kommuniziert. Und aber ich habe ihr halt auch Mut gemacht, dass es halt auch darum geht, wie Anne sich entwickelt im Buch und dass ich halt wirklich den Fokus auf Anne als Opfer gelegt habe, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Und umso mehr hat es mich dann bewegt, dass sie, nachdem sie eigentlich das Buch abbrechen wollte, nach den ersten paar Seiten, gesagt hat, okay, ich lese das jetzt. Und sie hat das innerhalb von ein paar Stunden durchgelesen und diese wundervolle Rezension dann verfasst. Und einfach zu lesen und zu hören, dass ich genau das geschafft habe, was ich wollte mit diesem Buch. Dass ich wollte, es andere drüber nachdenken, wie ergeht es jemandem, dem Grooming widerfährt? Wie ist das Mindset? Was passiert da alles? Und dass das so viel vielschichtiger ist als einfach nur schwarz-weiß. Mhm. Das ist halt, oft versucht man ja Sachen irgendwie in Schubladen zu packen und zu sagen, okay, schwarz-weiß, okay, alles geordnet, fertig. Aber es ist so viel vielschichtiger und dann zu lesen, dass ich das geschafft habe, dass jemand drüber nachdenkt und dass ihn das so bewegt hat, dass, ja, hat mir sehr viel bedeutet. Bedeutet mir immer noch sehr viel.
Das glaube ich. Ja, ich bin auch ein bisschen emotional geworden, als ich diese Rezi gelesen habe. Also ich habe dich dabei begleitet und das ist zwar noch einmal was ganz anderes, aber ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Vor allem, weil sie in diese Rezi so viele Punkte eingebracht hat, wo sie halt auch eben gesagt hat, es hat es hat ihr die Augen teilweise geöffnet und wo sie auch mal andere Menschen anregt dazu, da deswegen reinzugucken und das zu lesen. Das fand ich so schön, dass sie wirklich den Punkt, die komplette Essenz dieses Buches gespürt, gefühlt hat. Nicht nur verstanden, sondern wirklich gefühlt hat. Ja, also mir geht es genauso mit dem Buch. Ich habe es natürlich schon länger begleitet und deswegen jetzt auch schon viele Versionen davon gelesen. Deswegen bin ich da komplett auch drin. Also momentan ist es ja noch gar nicht so lange draußen. Seit wann ist es draußen?
8. April dieses Jahr, 2024, ja.
Ja, genau. Ich habe...
Also gerade mal 2,5 Monate.
Ja. Ach, es sind erst 2,5 Monate. Ja, also ich habe es auch seitdem immer in meinen E-Mail-Signaturen drin. Und hoffe und wünsche mir, dass es möglichst viele Menschen lesen. Das Ende war ja auch ein Thema, über das wir gesprochen hatten. Ich versuche jetzt, also wir wollen ja nicht spoilern. Aber ich würde sagen, das Ende war vorher noch sehr viel offener. Hat aber einen leichten Eindruck gegeben, ein schlechtes zu sein. Also zumindest habe ich es so interpretiert. Und kann mir vorstellen, dass es dann auch andere so interpretiert haben. Dann hast du es aber geändert. Was war für dich wichtig und warum hast du dich dazu entschieden, es zu ändern?
Soll ich dir was verraten? Ich fand das Ende voll toll. Ich fand das so positiv. Und ich dachte mir, ich hätte, das ist der Coup des Jahrtausends, dieses offene Ende. Und dann passiert das. Und der Leser kann sich das dann selber denken. Und ich fand das total positiv. und dann kamst du um die Ecke und hast gesagt, ja, also eigentlich finde ich, das ist eigentlich ein recht negatives Ende. Und ich saß da erstmal und dachte mir so, hä? Wie negativ? Dann habe ich mir das Ende nochmal durchgelesen und dachte mir so, oh, stimmt. Man hätte das sowas von negativ für Anne und ihre Entwicklung interpretieren können, dass es halt den Sinn und Zweck komplett verfehlt hätte, den ich eigentlich ja mit diesem Buch verfolgt habe, nämlich Opfern von Grooming, von Betroffenen von Depressionen und so weiter und von Mobbing eine Stimme zu verleihen und zu zeigen, ich sehe euch, ich weiß, wie es euch geht, aber es muss nicht zwangsläufig komplett negativ ausgehen für euch. Mhm. Und das dann wirklich so umzuschreiben und umzudenken, besonders weil es halt, es ist ja eine autobiografische Fiktion und mein persönliches Ende hat mich da noch zu dem Zeitpunkt sehr beeinflusst, weil es halt bei mir nicht einen positiven Ausgang hatte, die ganze Situation. Mhm. Und deswegen, das war es halt wirklich wichtig, dieses Ende umzuschreiben, es abzuändern, wie es jetzt ausgeht. Das muss jeder selber nachlesen.
Genau.
Aber es ist definitiv nicht mehr komplett bedrückend, so wie meine ursprüngliche Version es war.
Ja, genau. Ich hatte da, ich weiß nicht, habe ich es einfach missverstanden? War's, also das war nicht das, was du ausdrücken wolltest, so wie ich es verstanden hatte.
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Für mich das war komplett in die andere Richtung gedacht. Und erst nachdem du das gesagt hast, habe ich dann mich mit meinem Mann wirklich hingesetzt und das Ende nochmal gelesen. Und dann ist mir wirklich bei mir der Groschen gefallen. Und habe ich gedacht, ach du Schande, so, das kann man ja komplett falsch verstehen. Das wollte ich gar nicht.
Ja, das war für mich auf jeden Fall beruhigend zu wissen. Weil, ja, ich war ganz schockiert, als ich es gelesen hatte und hatte da auch, das war auch wieder so eine Situation, wo ich sehr lange vor der E-Mail saß, wo ich mich gefragt habe, wie drücke ich das jetzt aus? Ja, das war für mich ja auch in der Hinsicht ein ganz anderes Lektorat, da es auf wahren Ereignissen beruht. Ja, und es kommen zwar ausgedachte Szenen natürlich vor, aber es war halt eben wegen den autobiografischen Anteilen eine so persönliche Zusammenarbeit, wo sich ja auch, wie du selber gesagt hast, einige Punkte im Inhaltslektorat sich entwickelt haben und du quasi auch viele Sachen dann auch erst erkannt hast über das, was du durchgemacht hast. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich dich quasi dabei begleite und dass ich das ein bisschen mitbekomme. Und deswegen es mir so wichtig war, dass wir da eine sehr sensible Kommunikation haben und ich auch ständig, auch vor meinen E-Mails, auch immer super lange saß. Das darfst du gar nicht wissen, wie lange. Aber ja, wie war es für dich denn, dein Buch, deine Gefühle einem fremden Menschen in die Hände zu legen?
Sehr angsteinflößend. Das Ganze, ich habe ja im November 2020 angefangen gehabt, das Buch zu schreiben tatsächlich. Und das war erstmal so nur für mich. Mhm. Und dann plötzlich hat sich das Buch verselbstständigt und wurde immer mehr zu einem Buch und nicht mehr einfach zu einer reinen Nacherzählung von Sachen, die damals wirklich passiert sind. Und dann kam ich auf den Gedanken, ja, Mensch, eigentlich könnte ich anderen helfen vielleicht und ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und ich weiß noch, dass ich drei Lektorinnen tatsächlich angefragt hatte für ein Probelektorat. Mhm. Und mir ist noch so gut in Erinnerung geblieben, dass während eine von diesen Lektorinnen quasi einfach über mein Manuskript drüber gebügelt ist, so, das musst du ändern und dies und jenes und das. Und das hatte auch alles seine Richtigkeit, ne? Das will ich gar nicht anzweifeln. Mhm. Und sie hatte auch gute Punkte, die man hätte ändern können. Aber mir war halt so wichtig, dass jemand nicht nur gut mit dem Manuskript umgeht und professionell dabei ist, sondern auch mit mir selber als Autorin gut umgeht. Und dann zu merken, direkt beim Probelektorat mit dir, dass wir auf einer Wellenlänge waren, dass uns die gleichen Sachen wichtig waren, dass wir das gleiche Ziel hatten, wohin soll es mit diesem Manuskript gehen. Das hat mir dann geholfen, tatsächlich dir immer mehr zu vertrauen. Aber du hast es mir auch leicht gemacht, tatsächlich, weil du halt auch alles begründet hast. Also du hast mich wirklich an die Hand genommen und hast gezeigt, so, bei dieser Szene muss irgendwie was anders sein, muss das und das geändert werden, weil so und so. Und dieses so und so, das hat mir immer total geholfen, die Augen zu öffnen und wirklich auch immer mehr mich von meinem ja doch sehr subjektiven Auge zu lösen, den ich auf den Text hatte, weil es ja halt eine Autofiktion ist. Und dahin zu gehen, okay, ich will die Geschichte von Anne erzählen und nicht nur meine eigene Geschichte, sondern die von Anne. Und ja, aber letzten Endes, ich habe trotzdem vor jeder E-Mail im Inhaltslektorat gesessen und gezittert und habe mir gedacht, oh je, was wird's diesmal sein und wie viele Anmerkungen und so. Aber es war mit der Zeit es war nicht, weil ich dir nicht vertraut hätte, sondern einfach nur, ich weiß nicht mal, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber es war insgesamt angsteinflößend, einfach zu wissen, dass jemand Fremdes meinen Text liest. Mhm. Aber mit der Zeit habe ich mir dann halt auch irgendwann gedacht, naja, wenn du schon bei deiner Lektorin Angst hast, wie soll es dann überhaupt werden, wenn du das Buch veröffentlichst?
Ja.
Und es war definitiv eine intensive Zusammenarbeit.
Ja, das war es für mich auf jeden Fall auch. Ich bin sehr froh, dass wir das zusammen gemacht haben. Ja, es war eine sehr emotionale Zusammenarbeit. Das ist auf jeden Fall für mich der Fall gewesen. Und damit meine ich jetzt nicht negativ emotional. Also natürlich kommen da halt auch Gefühle wie Trauer und Mitfühlen mit Anne zusammen auf. Aber insgesamt war diese Arbeit für mich sehr, sehr bestärkend. Ein paar Sachen haben sich ja auch bei uns überschnitten, so an Erfahrungen. Also zum Beispiel Mobbing. Und deswegen ich da halt auch besonders, ja, sehr gut mitfühlen konnte, aber auch gleichzeitig hat es mir so viel bedeutet, dass du diese Geschichte veröffentlichst und Menschen damit erreichst. Da bin ich dir auch dankbar dafür, dass du das gemacht hast und dich getraut hast. Es gibt in manchen Geschichten Entscheidungen, also sich bewusst gewissen Storytelling-Mustern zu widersetzen. In dem Fall war es halt eine gesellschaftsrelevante Entscheidung von dir und eine politische, würde ich auch sagen, wo du ein bisschen abgewichen bist von diesem üblichen Storytelling-Muster, dass wenn man sich quasi am Ende dem Feind stellt, ob das jetzt etwas Mentales, etwas Inneres ist oder etwas Äußeres, dass normalerweise die Storytelling-Kurve dann halt oben bleibt oder nach oben geht. Bei dir war das ja ein wenig anders. Anne, ging es dann immer noch nicht gut. Warum hast du dich dafür entschieden?
Tja, eigentlich vor allen Dingen auch eben, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ne, dass das häufig so dargestellt wird, so, jetzt ist der Wendepunkt, zack, bumm, alles ist gut, Friede, Freude, Eierkuchen. So ganz banal ausgedrückt jetzt mal. Und bei mancher Geschichte ist das auch richtig und wichtig und hat auch total seine Richtigkeit. Das will ich gar nicht anzweifeln. Aber bei mir war es so, es hat sich nicht richtig angefühlt. Dieses, dass jetzt plötzlich so auf, wie als hätte man einen Schalter umgelegt, jetzt ist alles gut.
Ja.
So ist aber das Leben nicht immer. Besonders bei den Themen, die ich halt angeschnitten habe im Buch, ist das nicht einfach so Pflaster drauf und fertig. Und jetzt ist alles gut und alle Wunden sind verheilt. Sondern es ist ein langer Prozess. Und genauso wenig, wie man jetzt bei jemandem, der einen offenen Knochenbruch hat, sagt, ne, komm, denk mal was an was Positives und Pflaster drauf und gut ist. Und morgen sieht die Welt schon viel besser aus. Der hat dann morgen immer noch den offenen Knochenbruch.
Ja.
Falls er noch bis dahin überlebt hat, ne? Aber es ist halt, manchmal muss man sich halt gegen solche Muster ja aussprechen, einfach um einen Punkt zu verdeutlichen. Und in diesem Fall war es halt wirklich so, dass man zeigt, es ist nicht immer alles mit irgendeiner Kleinigkeit getan, mit irgendeiner Tat oder einem Ereignis, sondern wirklich viele Sachen, auch gerade in Bezug auf mentale Erkrankungen, sind halt ein Prozess und die dauern. Und da muss man denen auch Zeit geben.
Genau. Das fand ich auch gerade so gut daran. Ich glaube, ich habe das, glaube ich, auch gar nicht angesprochen in dem Lektorat. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich fand es sehr, sehr stark, dass du dich dieser üblichen Storytelling-Kurve quasi widersetzt hast. Und dadurch, dass du das gemacht hast, weil man erwartet ja quasi etwas anderes, fällt es umso mehr auf und bleibt in den Hinterköpfen der Menschen, dass es halt eben so einfach nicht geht mit Depressionen und anderen mentalen Erkrankungen, dass sie eben nicht irgendwie durch das eine große Problem, was man vielleicht gelöst hat, nicht sofort verschwindet, sondern eben noch eine Weile anhält. Und das fand ich, hast du gerade durch diese Entscheidung zum Schluss hin, im letzten Drittel oder ja, wahrscheinlich eher im letzten Fünftel, umso stärker dadurch dargestellt. Also manchmal können solche Tricks quasi, was ja in dem Moment, weiß ich nicht, vielleicht gar kein Trick so richtig war, aber manchmal hilft es, solche Entscheidungen zu treffen und zu verstärken, um die Botschaft eben zu unterstreichen. Was war dir am wichtigsten in dem Buch zu vermitteln?
Also ich habe das Buch ja auch tatsächlich möglichen Opfern von Grooming und auch welchen, die es schon geworden sind, gewidmet. Und ich persönlich hatte in der Zeit, in der ich mit Pädophilen zu kämpfen hatte, wo Menschen in meinem Leben waren, die mir Böses wollten, sehr stark damit zu kämpfen, dass ich eben nicht das Gefühl hatte, dass irgendwer mich sieht. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass jemand ankommt und sagt, ich weiß, wie du dich fühlst, ich sehe, was du durchmachen musst, was dir angetan wird, ich bin für dich da und du musst da überhaupt nicht alleine durch. Es gibt Möglichkeiten, wie dir geholfen wird, geholfen werden kann. Deswegen war mir wirklich halt wichtig, anderen Betroffenen, gerade auch von Grooming, aber auch von Mobbing, von Depressionen zu zeigen, ihr seid nicht allein, auch wenn man sich komplett alleine gelassen fühlt in dieser Situation. Keine Frage. Aber es ist wichtig zu sehen, es passiert auch anderen. Es passiert nicht nur dir und es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren, damit fertig zu werden und ja, einfach anderen zu zeigen, ich sehe euch, ich bin da. Es wird unter Umständen vielleicht nicht alles, aber zumindest einige Sachen werden wieder gut.
Ich denke, das ist dir total mit deinem Buch gelungen. Und ich hoffe, dass die Leute, die das hören, dieses Buch bewerben werden und selber lesen werden und dafür sorgen, dass dieses Buch möglichst viele Menschen sehen. Ich glaube, das hatte ich auch in einer Rezension gelesen, dass eine auch gesagt hat, dass sie es am liebsten im Lehrplan hätte. Da würde ich komplett zustimmen. Wie fändest du das?
Erstmal beängstigend, gruselig, aber auch andererseits total schön zu sehen, dass jemand einem Buch so viel pädagogischen Mehrwert zuspricht, obwohl ich überhaupt nichts mit Pädagogik oder Psychologie selber zu tun habe, sondern wirklich sagt, okay, das Buch hat so viel Mehrwert und ich könnte damit meinen SchülerInnen so viel geben und vielleicht auch irgendwem von denen, die vielleicht da betroffen sein mögen, damit helfen. Das ist auch eine sehr überwältigende Vorstellung, aber auch sehr schön, weil es genau das ist, was ich ja erreichen wollte.
Ja, was ich ja auch als Besonderheit in dem Buch sehe, man muss ja gar nicht von allen Themen betroffen sein, die da vorkommen, sondern es reicht ja schon, wenn man irgendwie einige Parallelen da hat und sieht und schon siehst du, dass du da nicht alleine dastehst. Also deswegen, selbst wenn es vielleicht nicht die Thematik Grooming ist, dafür aber Depression, oder wenn es nur die Thematik Grooming ist und ohne Depression und dafür schwierige Umstände im Leben. Also ich denke, man findet eine Menge in dem Buch, wo man sich empowered fühlt und nicht allein. Jetzt stelle ich dir die Frage, die vielleicht viele Schreibende hören wollen. Was würdest du Schreibenden empfehlen?
Drei Dinge. Zum einen, plan genügend Zeit ein. Ich habe selber gesehen, ich wollte das Buch so schnell wie möglich auf den Markt bringen. Mhm. Ja, 2020 habe ich angefangen, 2024 veröffentlicht. Ne? Es ist so viel dazwischen passiert im echten Leben, wie es mir gesundheitlich ging, die ganze Pandemie und so weiter. Dienstleister, die teils abgesprungen sind und so. Und deswegen plan genügend Zeit ein. Lieber doppelt so viel Zeit, wie du es vielleicht am Ende benötigst. Dann kannst du ja immer noch Sachen vorverlegen, aber es nimmt dir den Druck raus. Dann würde ich noch raten, Sensitivity Reading ernst zu nehmen. Das ist, also dass man, das hast du ja bei mir gemacht, Sachen nochmal drüber schaut, sind manche zum Beispiel marginalisierte Gruppen gut dargestellt oder könnte das dieses oder jenes Wort auch missverstanden werden, obwohl du es ja überhaupt vielleicht als Autor, Autorin überhaupt nicht so meinst. Mhm. Ne, sondern ich hatte zum Beispiel auch Probleme mit Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, obwohl ich selber schwer behindert bin. Mhm. ich hatte noch Wörter drin, die nicht ganz so nett sind, nicht so schön gemeint sind. Und da dann dazu zu lernen, ist teils vielleicht auch ein schmerzhafter Prozess, weil man selber diese Wörter gar nicht so negativ wahrnimmt oder bisher wahrgenommen hat, weil einem das Umfeld das nie so beigebracht hat. Aber man kann dadurch sehr viel dazulernen und es ist einfach wichtig. Mhm. Und als letztes definitiv, die lektorierende Person ist nicht euer Feind. Viele, also ich habe manche Schreiberlinge kennengelernt, die gesagt haben, boah, ich habe so Angst vorm Lektorat. Da kommt jetzt jemand anderes an und bügelt einfach über meinen Text drüber und dann muss ich den komplett umändern und der wird die Person wird nur meckern und so. Und ich meine, ich hatte am Anfang, wie gesagt, auch Angst. Ja, ich wusste ja auch gar nicht, was mich im Lektorat erwartet, ne, als Anfängerautorin. Aber wenn man wirklich durchs Probelektorat, und das sollte man unbedingt machen, meiner Meinung nach, die richtige lektorierende Person für sich gefunden hat, dann wird diese Person einen auf professioneller Ebene an die Hand nehmen, einem zeigen, wo der Text Schwächen hat, die Stärken aber auch hervorheben, einem helfen zu verstehen, wieso, weshalb, warum man Sachen so und so ändern könnte. Und am Ende ist diese Person halt einfach nicht der Feind, die einem was Böses will, sondern die will nur was Gutes. Und es ist manchmal ein Prozess, wo man ja einfach über den eigenen Schatten springen muss und da wem Wildfremdes vertrauen muss. Aber das Lektorat ist definitiv lohnenswert.
Ich bin froh, dass du das so siehst und mich nicht als deine Feindin betrachtest. Gibt es denn in dem Lektorat eine gewisse Änderung oder Entwicklung, auf die du besonders stolz bist, also die durch das Lektorat gekommen ist?
Im Prinzip all die Dinge, die wir auch jetzt schon angesprochen hatten, sei es nur noch so wenig Chat wie möglich, viel mehr Prosatexte, die Ausarbeitung, dass man wirklich mehr den Fokus darauf legt, auch dass es wirklich Annes Geschichte ist und nicht Andreas Geschichte. All diese Dinge haben wirklich dazu beigetragen, dass dieser rohe Diamant, den ich dir da gezeigt habe, zu dem Schmuckstück geschliffen werden konnte, den ich eigentlich, das ich eigentlich beabsichtigt hatte zu haben. Diese Zusammenarbeit hat wirklich dazu geführt, dass es das Schmuckstück ist, was ich wollte, was ich damit bewirken wollte. Und es sind so viele Kleinigkeiten auch teils, ne, Nebencharaktere gestrichen, so dass es runder wurde und dass ich mir selber nicht mehr eine Liste daneben legen musste, welcher Charakter kommt denn jetzt nochmal wo, wann vor. Ja. Ich hatte selber teils den Überblick nicht mehr und einfach jetzt am Ende ein fertiges Buch in der Hand zu halten, ist halt immer noch überwältigend.
Das ist es nämlich auch noch, worauf ich gerne noch einmal eingehen würde. Du hast ja geself-published. Ja. Wie ist es überhaupt zu dem Weg gekommen? Weil wir haben ja schon darüber gesprochen, du hast im Grunde 2020 angefangen. Wir haben angefangen, ab 2021 zusammenzuarbeiten. Und jetzt, vor 2,5 Monaten, ist es ja erst in 2024 herausgekommen. Wie war dieser Weg? Wie fühlt es sich an?
Oh, das ist eine gute Frage. Also am Anfang habe ich, wie gesagt, wirklich nur für mich geschrieben, bis mir dann wirklich der Geistesblitz kam. Hey, du könntest mit deiner Story vielleicht was bewirken. Und wenn es nur ist, dass du irgendwo auf der Welt einen Leser, eine Leserin hast, die am Ende sagt, ich fühle mich endlich gehört und gesehen. Und ich habe dann, bevor ich mich im Probelektorat an dich gewandt habe, tatsächlich schon bei diversen Verlagen beworben gehabt. Ein Verlag meinte, es wäre eine Ungeheuerlichkeit, dass ich überhaupt diese Thematiken niederschreiben würde.
Was bitte? Ernsthaft?
Ja, ja. Wow. Wurde mir so gesagt. Und dass sowas eigentlich unter den Teppich gekehrt höre. Hä? Und dass man überhaupt nicht darüber reden solle.
Oh mein Gott.
Ja. Da habe ich dann zum ersten Mal so gedacht, boah, Self-Publishing, vielleicht ist es das.
Ja.
Vielleicht musst du darauf hinarbeiten. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war einfach die Rohfassung, die ich halt beworben habe, noch wirklich zu roh. Und deswegen habe ich mich halt dann im Lektorat an dich gewandt gehabt. Nach dem ersten Inhaltslektorat habe ich mich 2022, meine ich, nochmal an verschiedene Verlage gewandt und auch an Literaturagenturen. Ich hatte tatsächlich dann am Ende zwei verschiedene Verlage an der Hand, die mich haben wollten, die mich dann irgendwann gegaslightet haben und sich nie wieder gemeldet haben, auf egal welche Nachfrage, auf welchen Weg ich auch versucht habe, sie zu erreichen.
Oh Mann.
Und da hatte ich dann echt ein Tief. Also es war sehr unschön, das zu erleben. Besonders wenn dir halt schon in die Hand versprochen wurde, ja, wir nehmen dich und ja, dann passiert nichts. Und dann habe ich tatsächlich über ein Instagram-Gewinnspiel damals bei der Jasmin Kreilmann, die jetzt auch meine letztendliche Cover-Designerin geworden ist, ein Cover gewonnen, was sie mir designt hat. Mhm. Und sie hat dann am Ende auch sogar den Titel The Grooming Game geliefert.
Das ist so spannend.
Sie kam mit der Idee.
Das ist so cool.
Um die Ecke, ja.
Ja, das finde ich ganz spannend, wie dein Titel zustande gekommen ist dadurch.
Ja, am Anfang war, glaube ich, noch mein Titel Meer der Erbarmung. Mhm. Ich fand den lange Zeit total super. Ich weiß bis heute nicht, warum. Aber ist okay. Man lernt ja dazu. Und sie kam dann halt in der einen E-Mail um die Ecke und meinte, Mensch, jetzt haben wir hier dieses schöne Cover. Wie wär's denn mit dem und dem Titel? Und ich dachte mir so, ja, das ist er. Und dann habe ich sie gefragt, darf ich den verwenden? Und sie so, ja, klar. Und ja, dann hatte ich endlich einen schönen Titel. Dann hat mir aber leider die Gesundheit wieder einen Streich gespielt. War mehrfach in Krankenhäusern und so weiter. Dienstleister für Buchsatz und Korrektorat sind abgesprungen, nachdem wir schon das Inhaltslektorat und das Stillektorat komplett fertig hatten. Mhm. Und das war halt wirklich wieder so eine Talfahrt. Aber 2023 habe ich mir dann gesagt, okay, endlich den Druck rausnehmen, das sofort rauszubringen, sondern
ja.
Eile mit Weile, alles braucht seine Zeit. Und ab da ging's dann. Dann habe ich wirklich gesagt, okay, ich ziehe jetzt Self-Publishing durch, ich suche mir den richtigen Anbieter dafür aus, ich suche mir gute Dienstleister, die dann auch zuverlässig sind und mit mir zusammenarbeiten. Und ja, es war steinig, es war schwierig, der Weg, aber letzten Endes bin ich froh, dass es jetzt draußen ist und so geworden ist, wie ich es auch haben wollte.
Das Cover ist absolut professionell. Ich finde den Titel genial. Also noch einmal großen Dank an Jasmin, dass sie so einen tollen Titel sich ausgedacht hat. Ja, und natürlich das, was drin ist. Worauf bist du denn generell stolz in deinem Buch?
Dass ich durchgehalten habe. Das war zum einen wegen den genannten äußeren Umständen nicht so einfach. Steine, die mir in den Weg gelegt wurden, aber auch meine eigene Psyche. Kannst du das jetzt veröffentlichen? Das will doch eh keiner lesen. Du kannst doch eh nichts, du kannst doch nicht schreiben. Was denkst du dir dabei? Und all solche Gedanken, die mir kamen. Und letzten Endes bin ich einfach nur froh, dass ich durchgehalten habe, dass ich Menschen an meiner Seite hatte, sei es du im Lektorat, aber auch Privatpersonen, Freunde, mein Mann, die mir immer wieder Mut gemacht haben und gesagt haben, du schaffst das. Wenn du das wirklich schaffen willst, dann wirst du das auch schaffen. Und letzten Endes wirklich durchgehalten zu haben, um ein fertiges Buch zu präsentieren, das, darauf bin ich wirklich stolz.
Möchtest du uns noch einmal verraten, wo LeserInnen dein Buch kaufen können?
Also zum einen, ich habe ja bei BOD, also Books on Demand, veröffentlicht. Da kann man es direkt im Shop kaufen, aber ansonsten auch in den gewohnten Internetbuchhandlungen wie Thalia, Amazon, Hugendubel. Die haben auch alle die Leseprobe verfügbar. Aber ihr könnt auch gerne, darüber freue ich mich natürlich auch sehr, in den normalen Buchhandel gehen, in den lokalen, die unterstützen und denen sagen, ihr wollt das Buch bestellen und dann bestellen die das für euch. Und dann ist das innerhalb von ein paar Tagen da. Und natürlich gibt es das auch noch als E-Book, nicht zu vergessen.
Genau, und als E-Book bekommt man das wo?
Bei BOD selber, aber auch bei Amazon, Thalia und Co.
Ich packe auf jeden Fall einen Link noch in die Shownotes, so dass ihr da direkt zu einem der Anbieter kommt. Aber wie Tirza schon gesagt hat, ihr könnt direkt im Buchhandel nachfragen. Das ist immer so die netteste Variante für die lokalen BuchhändlerInnen. Ja, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Schon, nach anderthalb Stunden. Ja, tatsächlich könnte ich noch viel länger darüber sprechen und musste mich dann zwischendurch dann auch noch mal ein bisschen zusammenreißen, nicht noch weiter nachzuhaken. Ich bin total froh, dass du mit mir über diese Themen gesprochen hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass dein Buch richtig gut ankommt, dass es ganz viele Menschen lesen, weil es ist ein super wichtiges Buch. Und ich hoffe, dass es vor allem auch Betroffene erreicht.
Ja, danke, dass du mich gefragt hast, dass ich, ob ich dabei sein möchte bei deinem Podcast.
Ja, klar. Du bist jetzt auch mein erstes Interview hier. Und für mich ist es daher auch nochmal was ganz Besonderes. Und ja, ich hoffe, dass wir soweit alles richtig gemacht haben, ne? Und ja, es fängt dann quasi an, gleich mit einer etwas längeren Folge, aber das ist ja auch in Ordnung, weil das Buch eben auch entsprechend lange gebraucht hat, wo es super ist, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ja oft nicht der Fall. Oft haben ja viele Menschen das Gefühl, dass sie sich jetzt eine Deadline setzen müssen und dann müssen sie es auch bis dahin schaffen. Ich schließe mich nicht aus. Das war bei mir auch ein kleines Problem, dass ich mein Buch auch ein bisschen zu schnell veröffentlicht habe, meiner Meinung nach. Ja, ich finde super, dass du dir da die Zeit gelassen hast. The Grooming Game von Tirza Gammerdinger könnt ihr über den Link in den Shownotes erwerben oder wie gesagt im lokalen Buchhandel bestellen. Unterstützt sie, schreibt Rezensionen, shared das Buch, macht was ihr könnt. Es gibt immer kleine Möglichkeiten, vor allem Rezensionen. In dem Sinne, wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Rezi und oder ein Abo. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert meinen Newsletter, in dem ich wöchentlich exklusive Tricks und Kniffe aus dem Lektorat mit euch teile. Habt eine schöne Woche, schreibt gut, lest gut. Ciao.